Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 unseres Podcasts Berufsjugendlich. Mein Name ist Anna.
Und ich bin Jendrik, hi.
Und zusammen sind wir eben genau das, was der Titel sagt. Wir sind nicht mehr ganz jung, aber durchaus berufsjugendlich. Wir arbeiten von, mit und für junge Menschen. Und das ist auch das Thema unseres Podcasts. Folge 20, Jendrik, da haben wir gesprochen über den 17. Kinder- und Jugendbericht, der vor kurzem erschienen ist. Und erstmal herzlichen Dank an euch alle da draußen. Da kamen richtig, richtig nette Rückmeldungen zurück. Auch wenn wir ihn nicht als Hörbuch eingesprochen haben, scheinen wir doch einen Nerv getroffen zu haben mit dem Interview mit einer der Sachverständigen, nämlich Gabi Weizmann, die uns einfach mal sozusagen auf der Tonspur erklärt hat, wie eigentlich so ein fettes Werk von 600 irgendwas Seiten zustande kommt. Also nochmal danke für eure Rückmeldung. Uns motiviert es sehr, eben immer wieder so ein Deep Dive zu machen in bestimmte Themen, die nur so durch die Szene schwirren und keiner so richtig weiß, worum es geht. Ja, Jendrik, wir haben uns jetzt 2 Wochen lang nicht mehr gesprochen. Du warst viel unterwegs. Was war denn so los bei dir?
Ja, ich bin gerade ein bisschen müde, muss ich sagen. Also für mehr Realität im Podcast. Ich bin so vor einer Stunde wiedergekommen. Wir nehmen Sonntagabend auf und war eine Woche in einem Juleika-Kurs, JugendleiterInnenkurs. Kombikurs heißt der bei uns, erzähle ich später noch ein bisschen was zu. Und dann die Mitgliederversammlung vom CVJM Deutschland. Also es waren 8 Nächte weg und 2 komplett verschiedene Themen mit Autofahrzeiten. Ich bin gerade ein bisschen durch. Freue mich trotzdem auf diese Folge, weil es wieder spannend wird. Aber ich habe so gedacht, kennst du das, wenn man müde vom Kommunizieren ist? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn du immer in Interaktion stehst und dir dann so Momente suchst, wenn es die Toilette ist, wo du mal so kurz nicht kommunizieren musst, so denkst, ah, kurz Ruhe. So, und das war einer dieser Momente, die ich am Wochenende hatte. Und spannend war noch, das möchte ich gerne teilen, dass jemand mich gefragt hat, den ich nicht kannte, wie geht's eigentlich deinem Loch, wo früher ein Zahn war? Und ich sagte, hey, woher weißt du das? Ja, sagst du doch in der Podcast-Folge. Also Anna, ich finde es spannend, was von unseren Inhalten in der Podcast-Folge bei den Leuten hängen bleibt. Deswegen habe ich sie nochmal eingebracht. Ich hoffe, dass auch noch ein bisschen jugendpolitischer Inhalt dabei gewesen ist. Und versprochen, das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich diesen Zahn erwähnt habe. Jetzt gehen wir, habe ich jetzt die letzten 3 Folgen, habe ich über diesen blöden Zahn geredet, so als ob das irgendwie was Wildes wäre. Deswegen, also manchmal muss man die Zähne zusammenbeißen. Das musstest du hoffentlich nicht, Anna, in den letzten 3 Wochen.
Da war wieder eine schmube Überleitung.
Ja, klar.
Ja, war super gut. Nee, ich musste die Zähne nicht zusammenbeißen. Ich hatte 2 richtig spannende Wochen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Und sie schlossen thematisch auch an das an, was wir in der vergangenen Folge besprochen haben, nämlich das Thema Studienberichte über Kinder und Jugendliche. Und genau damit möchte ich jetzt auch direkt ins Thema dieser Folge einsteigen. Nämlich möchte ein bisschen darüber sprechen, was ich so erlebt habe in den vergangenen 2 Wochen, denn es geht auch da um Jugendpolitik. Aus meiner Sicht gibt es gerade 2 jugendpolitische Herbsttrends. Wir sind ja auch hier so ein bisschen das Trendbarometer der jugendpolitischen Bubble. 2 Trends, nämlich einerseits Jubiläen und Studien. Und ich würde gerne eben mal mit dem Thema Studien einsteigen. Denn zum einen war ich bei der Präsentation der Forderungen von Collective Voices. Ich war bei der Präsentation der Shell-Studie. Und auf meinem Schreibtisch liegt auch die Jugendstudie vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und es sind nicht die einzigen Dinge, die gerade auf meinem Schreibtisch liegen, aber ich finde es schon sehr interessant, wie dicht gerade insgesamt, glaube ich, in 2025, jetzt aber nochmal im Herbst, diese ganzen Studien, Berichte, Perspektiven auf junge Menschen aufeinander folgen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mit euch drüber sprechen und auch Lesetipps geben, ehrlich gesagt. Also geben wir auch gerne Lektüre-Tipps hier in unseren Shownotes, könnt ihr auch nachlesen, über was wir so sprechen. Ich möchte zum einen euch diese Jugendstudie des Bundesumweltministeriums ans Herz legen. Die hat einen, mal wieder so einen klangvollen Jugendtitel, Zukunft, Jugendfragen, Umwelt und Klima in Zeiten vielfältiger Krisen, wie junge Menschen den Herausforderungen begegnen. Ganz ehrlich, man kann das Klima ersetzen und irgendwas anderes eintragen und es ist im Titel irgendwie irgendeiner anderen Studie oder Verbandsbroschüre. Aber ich finde diese Studie sehr interessant. Sie ist im Mai 2024 erschienen und sie ist vor allen Dingen repräsentativ. Das ist ja wichtig sozusagen für ein Studiendesign. Und sie ist partizipativ entstanden, also mit jungen Menschen gemeinsam und in verschiedenen Forschungssettings. Eine Frage in der Jugendforschung ist ja auch, forschen wir über junge Menschen oder beteiligen wir sie auch an ihrer Beforschung. Und das, finde ich, ist in dieser Studie sehr gut gelungen. Nur kurz so zu den wichtigsten Ergebnissen, die sind dann für die anderen Studien wiederum wichtig. Das Interesse an Umwelt- und Klimaschutz bei jungen Menschen ist rückläufig. Nachhaltige Konsumweisen sind auch rückläufig. Die Perspektive junger Menschen ist, dass die Wirtschaft nicht genug für den Klimaschutz tut. Und junge Menschen geben zu großen Teilen an, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung bei ihnen in formalen Bildungssettings einfach überhaupt keine Rolle spielen. Wer sich ja mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung aus so einer Jugendperspektive beschäftigt, ist das UPAN, ein Zusammenschluss junger Menschen bei der Stiftung Bildung, die dieses Thema immer und immer wieder nach vorne bringen. Und jeder und jede, der dies schon mal bei einer Veranstaltung in Berlin war, wo es um dieses Thema ging, hat auch sicher jemanden von UPAN getroffen. Grüße gehen raus. Ich weiß, die hören uns auch. Aber ich finde es jetzt nicht weiter verwunderlich, was in dieser Studie steht. Freue mich immer, dass sie auch beweist, was wir eh schon sagen. Es gibt einen Shift nach dem, was 2018 und 2019 für viele junge Menschen durch Fridays for Future und Co. eine große Rolle gespielt hat. Diese Themenbeschäftigung ist aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr rückläufig, auch weil andere Themen sich in den Vordergrund geschoben haben. Unter anderem eben auch das Thema psychische Gesundheit, Mental Health. Das ist durch die Corona-Pandemie noch präsenter geworden, war aber vorher schon ein Thema, Jendrik. Also haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, das hat alles Corona verbrochen. Ich würde sagen, na ja, also wir haben vorher schon in gesellschaftlichen, in wirtschaftlichen, kapitalistischen Strukturen gelebt, die jungen Menschen ganz schön viel abverlangen, so zum Thema Leistung und wer sie sein sollen. Das ist jetzt auch nicht neu. Das erleben wir ja auch beide in der Praxis der Jugendarbeit. Ich fand es interessant, dass das Projekt Collective Voices das nochmal besonders in den Blick genommen hat. Die haben, glaube ich, vergangenes Jahr eine Studie herausgegeben, die wir auch schon mal zitiert haben, zum Zusammenhang zwischen Einsamkeitserfahrung und Demokratiezuwendung, wo klar war, je einsamer sich junge Menschen fühlen, desto seltener haben sie auch ein gutes Verhältnis zur Demokratie. Und im Rahmen dieses Projektes des Progressiven Zentrums, das ist ein Think Tank hier in Berlin, haben sich junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren an einem Wochenende hier getroffen in Berlin, ich glaube im Frühjahr, und an diesen Themen nochmal konkret weitergearbeitet und natürlich Forderungen entwickelt. Da sind wir ja ziemlich gut drin, ne? Bei Jugendbeteiligung geht's immer, was für eine Forderung und so. Alles schön und gut. Da war die Präsentation und das fand ich auch sehr spannend, weil da war Neues dabei und da war weniger Neues dabei. Diese Forderungen wurden diskutiert und anschließend an politisch Verantwortliche übergeben, unter anderem an die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Christine Streichert-Clivaux, und die Bundestagsabgeordnete Emilia Fester, die eben auch eine Verfechterin guter Jugendpolitik ist für Bündnis 90 Die Grüne. Und ich saß da wieder umringt von den üblichen Verdächtigen, die ich dann übrigens ein paar Tage später bei der Präsentation der Shell-Studie auch wieder getroffen habe. Man kennt sich, wir sind ja nicht so viele. Und ich habe diese 15 Forderungen hier vor mir liegen und ich finde sie teilweise richtig, richtig gut und wesentlich kreativer als das, was ich sonst bei so Jugendbeteiligungsforderungen lese, also zum Beispiel die Forderung, wir fordern den Abbau von Vorurteilen und die Förderung von Wissen für alle durch eine maximal 10-minütige TV-Sequenz zur Primetime, in der komplexe gesellschaftliche Inhalte barrierefrei erklärt werden. Also der Ansatz ist ja prima. Das ist ja total super zu sagen, hey, wir machen es so konkret wie möglich. Es braucht eine TV-Sequenz, Menschen schauen immer noch fern, zur Primetime, denn da schauen immer noch viele Menschen fern, wo das, was in dieser komplexen Welt so rumschwirrt, runtergebrochen wird. Also auch für die, die eben nicht auf TikTok zum Beispiel konsumieren, fand ich super. Und welche Forderung ich auch gut fand, war, wir fordern in jedem Landkreis Deutschlands öffentlich geförderte Lebenskompetenzzentren mit Räumlichkeiten für Seminare und Kurse. Also sehr konkret zu sagen, es braucht Orte, wo Menschen sich treffen. Reinhard Mante hat es ja auch kürzlich in seinem Buch zu Orten der Begegnung beschrieben. Wir brauchen wieder Orte, an denen wir zusammenkommen. Das waren jetzt halt 2 von 15 Forderungen, Jendrik. Beim Rest muss ich sagen, Also wie immer, ich wertschätze sehr, dass junge Menschen sich treffen. Und ja, ich bin auch schon lange im Business. Es ist auch total klar, dass mir viele Dinge nicht mehr wahnsinnig neu vorkommen. Aber besonders als Jugendhilfe-Ultra, also als SGB-8-Ultra, ist zum Beispiel die Forderung nach einer erhöhten und langfristig gesicherten staatlichen Förderung von kostenfreien und niedrigschwelligen Gruppenaktivitäten von und für jugendliche Menschen und junge Menschen. Da muss ich sagen, ja, also erstens, das ist eine Pflichtaufgabe der Jugendhilfe nach vielen Paragraphen im SGB 8. Darum haben wir ein Sozialgesetzbuch, in dem drin steht, lieber Staat, liebe Kommunen, ihr müsst das bezahlen. Das ist eine Pflichtaufgabe. Zweitens, mit aller Selbstkritik, Jugendverbände wären theoretisch diese Orte. Also Jugendverbände sind eigentlich diese Orte, an denen Menschen niedrigschwellig und kostenfrei zusammenkommt. Aber es gibt viele, viele Gründe, warum Jugendverbände nicht mehr als das wahrgenommen werden. Das sind exogene, also sind außenliegende Gründe, aber das liegt auch an Jugendverbänden, ne, die bestimmte Gruppen nicht mehr ansprechen. Und ja, drittens, das liebe Geld. Also ne, Förderung ist insgesamt, wir gucken jetzt auf die den Haushaltsbeschluss, wenn er denn kommen mag im November. Puh. Ja, also das hat mich sehr beschäftigt, weil ich bin da wieder rausgegangen, Jendrik, und dachte so, Ja, schön, die Leute alle wiedergesehen zu haben. Da waren tolle, engagierte junge Menschen. Aber wie finde ich das eigentlich, dass ich praktisch einmal die Woche irgendwo hingehe und diese Forderungen höre und in der Politik irgendwie nicht so viel passiert? Und ähnlich ging es mir auch mit der Shell-Jugendstudie. Alle reden mal wieder über die Shell-Studie, denn sie ist die bekannteste Jugendstudie, muss man auch sagen. Sie ist zum 19. Mal erschienen. Die erste Shell-Jugendstudie ist 1953 erschienen und naja, also man fragt sich schon, wie ein Öl- und Energiekonzern denn auf diese Idee kam, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg junge Menschen zu beforschen. Und ich war bei der Präsentation in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen hier in Berlin und das dachten sich wohl auch einige Protestierende, dass das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Und die haben sich am Abend der Präsentation mit Transbis und Flyern vor die Location gestellt und einige haben es sogar reingeschafft in die Landesvertretung, haben dort einen Transparent ausgerollt und waren aber sehr friedlich. Und ich finde auch, die Landesvertretung hat das toll gehandelt. Die Studienpräsentation fand dann eine halbe Stunde später statt. Da ist dann nochmal jemand aufgestanden und hat gesagt, hier, ich will nochmals was sagen, ich finde das nicht gut. Also es war total, wenn immer alle so hysterisch tun, mit die Klimakleber, das ist ja alles, also das ziviler Ungehorsam, ich finde das schon in Ordnung. Zu den Inhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt alle wahrscheinlich schon irgendeine Schlagzeile dazu gelesen, weil wieder mal die Medien voll davon waren und ihr könnt euch vorstellen, da geht auch gleich mein Rant irgendwie hin. Aber die wichtigsten Punkte finde ich, und da rante ich gleich dann mal los, ja, das Interesse an Politik steigt bei jungen Menschen. Wow, surprise, jeder zweite junge Mensch bezeichnet sich selbst als politisch interessiert. Das ist ein Höchststand seit den 1990er Jahren. Also, da kickt ja irgendein Vorurteil gar nicht mehr rein, dass junge Menschen politisch gar nicht interessiert werden. Dann zweitens, auch völlig überraschend und auch nicht, das Vertrauen in die Demokratie ist grundsätzlich sehr stabil. 75% der Befragten geben an, mit der Demokratie sehr beziehungsweise eher zufrieden zu sein. 56% schauen optimistisch auf die Zukunft der Gesellschaft. Also ich finde, das klingt nach wenig, ne? Also zu sagen, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte, ist aber immer noch wesentlich mehr als noch 2002, kurz nach 9/11, wo für die junge befragte Gruppe damals, also ich war damals, ich bin am 12. September 2001 18 geworden, also einen Tag nach 9/11, das war krass, das hat meinen Blick auf Welt total verändert. Insofern ist Jugend wohl gerade eigentlich ganz optimistisch und immerhin 52% blicken zuversichtlich auf die eigene Zukunft. Was wir aus anderen Jugendstudien schon wissen, junge Menschen haben Angst vor Krieg. 81% haben Angst vor einem Krieg in Europa. Und da ist es jetzt spannend und das hat sicher auch was mit der Ukraine natürlich zu tun, aber auch mit Palästina, Israel, Libanon. 2019 waren es noch 46%. Also fast verdoppelt. Das ist schon ein großer Unterschied. Die Angst vor Zuwanderung. Also auch da wieder, die jungen Leute wählen rechts. Das sind alles, nein. 2024 lag die Angst vor Zuwanderung bei 34%, also weitestgehend konkurrent auch mit denen, die die AfD gewählt haben. 2019 lag sie bei 33%. Also 1%, das ist jetzt wirklich kein relevanter Unterschied. Was jetzt rausgefunden wurde, was wir auch schon wussten, junge Ostdeutsche haben generell mehr Ängste und Sorgen als Westdeutsche. Und da natürlich zeigt sich dann auch, junge Ostdeutsche haben seltener Angst vor Ausländerfeindlichkeit. Und das kann man sicher unterschiedlich deuten. Wer sind die, die befragt wurden? Haben die Kontakte zu nicht-weißen, nicht-deutschen Menschen? Also das, da muss man näher in den Studienband reingucken, um das nochmal genauer anzuschauen. Aus den Sinus-Milieu-Studien wissen wir, dass klassische Tugenden und Werte stabil sind. So steht es auch in der Shell-Studie. Kein Wunder. Gute Freunde, vertrauensvolle Partnerschaft, gutes Familienleben. Alles über 90% Zustimmung. Also die Orientierung in den Innenraum, ne, in den sozialen Nahraum, das konnten wir in den vergangenen 15 Jahren schon ganz gut an Jugendstudien nachzeichnen. Jetzt hat Shell es auch nochmal nachgezeichnet. Und auch spannend, 78% der Befragten geben an, dass ihre Eltern ihr Vorbild seien. Wer das nochmal nachlesen will, in dem Essay, den ich, glaube ich, in der vergangenen Folge schon mal zitiert habe, den ich für Freiheit, Macht, Politik geschrieben habe, erkläre ich, wie es denn auch zu so einer Abwendung von diesem 68er-Prinzip der Rebellion gegen die Eltern kommt. Also, too long didn't read, weil die Shell-Studie, ich habe es hier vor mir liegen, schon noch wieder ein bisschen dicker, kostet auch Geld. Die Shell-Studie Jugend, die Shell-Jugendstudie 2024, zitiere, beschreibt eine Jugend, die sich in einem scheinbaren Widerspruch bewegt. Ja, genau. Also, wow, Widersprüchlichkeit in einer Welt, die so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Jendrik ist für mich nichts Neues. Aber ich glaube, genau deshalb, Rand, gibt's diese schräge Berichterstattung. An dem Tag, an dem die Shell-Studie rauskam, waren die Schlagzeilen sowas wie, was? Junge Leute sind doch nicht rechts? Was? Junge Leute finden Demokratie doch gut. Was? Junge Leute interessieren sich für Politik. Das ist ja verrückt. Wo ich denke, wow, ihr seid auch echt leicht zu ködern, liebe Medien. Und ich rede jetzt hier leider auch tatsächlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also es nervt einfach, dass ihr immer nur auf diese kurzen Meldungen aufspringt, wie Ben Freiwald das in seinem Blogbeitrag auch schon gesagt hat. Guckt halt mal tiefer rein. Und immer nur mit diesen Schlagzeilen. Also, Entschuldigung, das nervt einfach ein bisschen, weil dadurch Vorurteile immer weiter genährt werden und nächste Woche spricht wieder niemand über die Shell-Studie. Ich würde sagen, über den 17. Kinder- und Jugendbericht haben vorher schon wenige gesprochen. Na, spricht jetzt auch niemand mehr, oder?
Nee, erlebe ich jetzt auch nicht so richtig. Also wenn ich in meinem Umfeld auch beruflich mal gefragt habe, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass der rausgekommen ist? Dann haben viele gesagt, nee, was ist denn das überhaupt? Und dann habe ich denen mal unsere Podcast-Folge ganz uneigennützig empfohlen. Und in der Podcast-Folge 20 hatten wir Gabi Weizmann zusammen, die in der Kommission zur Erstellung dieses Berichtes dabei war. Und die hat gesagt, hey, wir wissen in der Jugendhilfe eigentlich schon ziemlich viel und müssen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Also eigentlich haben wir wirklich einen Erkenntnisgewinn durch die ganzen Studien oder ist es nicht eher ein Umsetzungsproblem? Und ich habe das auch selber erlebt jetzt in der letzten Woche. Da war ich ja auf dem Juleika-Kurs mit 50 jungen Menschen zwischen 14 und 21 und es sind genau die Themen. Also gebt den jungen Menschen mal ein bisschen Ruhe und Entspannung. Stell eine Kerze in einen Raum, mach leise Musik an und dann tut das so gut. Dann können die mental so gut runterfahren. Es sind Themen wie Angst vor Krisen, Angst vor der Zukunft, die auf ein Board gepinnt werden, wenn wir gefragt haben, was bewegt dich denn gerade? Wofür möchtest du gerade irgendwie mal, vielleicht auch ein Gebet haben oder ähnliches? Es sind genau diese Zukunftsängste. Es ist das, bitte lass meine Familie gut gehen, die Angst vor mentalen Krankheiten, die Frage, kann ich eigentlich selbst in diesem System bestehen? Bin ich genug? Wie ist das denn, wenn da noch Schutzauftrag dazu kommt? Wie können wir uns da eigentlich vor diesen ganzen Sachen wirklich schützen und wie sollen wir das schaffen? Und es sind genau die Themen, die in den ganzen Studien dabei sind. Es passiert auch Sachen wie Tabasco in der Nase auf so einem Juleika-Kurs. Das ist so, da schwimmt man ja immer zwischen, ne? Zwischen so ernsten Themen und dann Leuten, die einfach Tabasco-Wettessen machen.
Aber das gehört aber auch ein bisschen dazu. Also die Challenges finden halt nicht nur auf TikTok statt, sondern auch ganz real in der Jugendarbeit.
Nee, das kommt auf jeden Fall dazu. Also und auch in Gesprächen mit den jungen Menschen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das wurde auch deutlich jetzt am Wochenende, wo es die CVMs aus Deutschland zusammenkamen. Und da war auch, wir wissen doch, wir müssen es nur umsetzen. Warum tun wir es denn nicht? Und wir wissen schon seit Jahren, wieso bekommen wir das nicht auf die Strecke? Und wir müssen jetzt endlich mal anfangen. Aber selbst das hört sich wieder so banal an. Aber man muss es trotzdem immer wieder sagen.
Total. Und vor allen Dingen, wenn ich das noch hinzufügen darf, es geht halt nicht immer nur darum, wir haben zu wenig Geld. Ihr müsst aber nur mehr Geld auf uns werfen in der Jugendverbandsarbeit und in der Jugendarbeit, in der Jugendhilfe. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber es ist halt auch nur ein Teil der Wahrheit. Also die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesen großen Transformationen in der Gesellschaft um? Probleme und Herausforderungen gibt es genug. Die Frage ist, lassen wir uns selber in den Strukturen davon auch irgendwie runterziehen und kommen selber nicht aus dem Quark oder aus dem Knick? Also allein, dass wir jetzt hier so einen Podcast machen, scheint ja schon für viele eine revolutionäre Idee zu sein. Ich denke, einfach mal machen.
Ja, und es wird noch an zu vielen Stellen ein Weiter-so gewählt. Es wird da nicht für Innovation gestimmt und man bekommt auch mit einer Strategie von weiter so immer noch ausreichend Stimmen. Und das finde ich halt einfach schade und auch ein bisschen bedenklich. Was nicht schade ist und wo auch seit 70 Jahren Erkenntnisse gesammelt werden, da kann man jetzt sicherlich drüber diskutieren, aber ich lasse es trotzdem so stehen, ist das Bundesfamilienministerium, das es seit 70 Jahren gibt. Und es gab dazu einen Festakt am 17.10., denn jetzt kommt so der Oberblock Jubiläen. Wir haben mal so ein kleines Special gemacht. Vielleicht spielen wir da noch so einen Sound ein hier an dieser Stelle. Und ein wichtiges Jahr dabei ist 1953. Denn da war es damals die Regierung, die die Familienpolitik als Ministerium eingesetzt hat, in den Rang eines Ministeriums gehoben hat. Und wer war der erste Bundesminister? Natürlich keine Frau, sondern ein Mann von der CDU. Und das war Franz Josef Würmeling. Wer kennt ihn nicht? Ja, kann man vielleicht nochmal nachschauen. Und der war das bis 62 im Amt. Und als erste Frau war es dann Anne oder Enne, Anna? Wie spricht man das eigentlich? Das ich weiß es gar nicht.
Enne Brauksiepe, auch Enne. Von der CDU. Und ja. Die kommt übrigens, kleiner Filmtipp, vor in der Dokumentation Die Unbeugsamen. Na, auch so, ne, die hat sich so richtig durchgesetzt, kann man sagen.
Ja, die war auch von 68 bis 69 immerhin ein Jahr in diesem Amt. Dann gab es eine Koalition aus SPD und FDP. Dann war es vorbei. Und da gab es eben diesen Festakt, wie ich gerade gesagt hatte, vor ungefähr einer Woche am 17.10. Und der war schon gut besetzt und der war mit Frauen besetzt. Und da war dabei Rita Süssmuth, 87 Jahre mittlerweile, Renate Schmidt, Manuela Schwesig, Christine Bergmann, Christine Lamprecht, Anne Spiegel, also alle, die mal das Amt der Ministerin entsprechend innehatten, waren dabei. Und natürlich die aktuelle Ministerin Lisa Paus. Und ganz besonders, es durften zwei junge Menschen sprechen.
Warum?
Ja, verrückt, oder? Fabian Grischkat ist ein Polit-Influencer und die UN-Jugendbeobachterin Luisa Hadidi. Also junge Menschen waren dabei. Und da kann man sich ja fragen, seit wann ist eigentlich das Wort Jugend schon im Namen Jugendministerium und Co.? Das ist tatsächlich schon seit 57. Wenn du mich gefragt hättest, wann war das, hätte ich später getippt. Aber schon seit 57 im Namen des Ministeriums. Man fragt sich trotzdem manchmal, wo kommt das eigentlich her? Die Zeit, das jetzt zu besprechen, haben wir nicht. Aber wir haben ja noch einige Folgen Zeit. Und der Festakt war in Berlin, Anna. Du wohnst in Berlin und ich gehe mal stark davon aus, du hast ordentlich mitgefeiert.
Nein, leider nein,
nicht.
Ich war zu spät dran mit der Anmeldung, als ich überhaupt checkte, dass man sich selber hätte anmelden können. Und ich habe gehört, es gab ein paar freie Stühle, also ich hätte noch irgendwie dazukommen können. Aber ganz ehrlich, ich saß bis tief in die Nacht an einem Essay über digitale Jugendbeteiligung, dessen Deadline ich im Blick behalten musste. Und das hat dann einfach nicht gepasst. Aber ich muss auch sagen, ich bin durch diese vielen Studienpräsentationen und es ist einfach gerade viel los. Es war auch Sitzungswoche. Es ist einfach ein bisschen too much, würde ich sagen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, hatte ich ja auch schon am Anfang angedeutet. Im Moment ist viel los und viel los wird auch bald sein beim Deutschen Bundesjugendring. Das ist nämlich das zweite Jubiläum, 75 Jahre Deutscher Bundesjugendring. Yeah, wuhu, auch hier müssen wir so einen Sound einspielen.
Ja, da so Fanfaren oder so, ne? Da gucken wir gleich nochmal.
Ja, wirklich. Und da wird es am 25.10., also jetzt in ein paar Tagen, je nachdem, wann ihr die Folge hört, auch da ein Festakt geben und auch da macht wir einen kurzen Dive, also einen Tauchgang in die Geschichte. Und es war am 3. Oktober 1949, als der DBJR damals in Altenberg, für die, die nicht wissen, wo das ist, im Bergischen Land, gegründet und zwar als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist es ganz interessant, mal in die Festschrift zu schauen zum 50-jährigen Jubiläum. Da steht nämlich: Ende September 1949 machten sich drei Frauen und 33 Männer auf die Reise. Ihr Weg führte sie über oft nur notdürftig wiederhergerichtete Brücken, auf provisorisch geflickten Eisenbahnschienen vorbei an mühsam entrümmerten Städten. Es war unübersehbar. Sie fuhren durch ein kriegszerstörtes Land. Ja, das ist schon mal eine Beschreibung, wie es damals war. Und das war in Altenberg, der Gründungskongress des jetzigen DBJR. Damals waren eingeladen der Bundespräsident, der Ministerpräsident von NRW, der Bundeskanzler, DGB-Vorsitzende, Kardinal von Köln, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Aber niemand ist gekommen. Heute ist das bestimmt anders. Nein, leider nicht.
Leider nein.
Da ist Politik wieder nicht am Start. Weder Bundespräsident noch die Ministerin kommen. Aber hey, immerhin gibt's die ein oder andere Grußbotschaft zum 75-jährigen Jubiläum. Das haben wir auch schon in den letzten Wochen bei der einen oder anderen Veranstaltung erlebt, dass das gerne mal genutzt wird, einfach ein schönes Video zu schicken. Wir könnten jetzt viele Verbände nennen, die damals dabei waren. Aber da es ja die drei Frauen waren, nehmen wir uns raus zu sagen, die kamen vom BDKJ, von der Evangelischen Jugend und von der FDJ-Arbeitsgemeinschaft West. Spannend auch, zentrale Diskussion im Vorfeld war es, ob es überhaupt und wie einen gesamtdeutschen Jugendring geben könnte. So, das Ergebnis war dann, es gab nur einen Bundesjugendring erstmal in Westdeutschland. Gründungsmitglied, Anna, das wirst du auch wissen, war damals auch die Sportjugend. Heutzutage sind es getrennte Organisationen, Deutsche Sportjugend und der Deutsche Bundesjugendring. Auch darüber sollten wir eigentlich mal sprechen. Haben wir jetzt auch keine Zeit zu, kommt aber in unseren Themenspeicher.
Kommt definitiv in unseren Themenspeicher, weil es wirklich auch ganz schön spektakulär ist. Die Bild-Zeitung, der Spiegel, alle haben sie damals über die Trennung von Deutscher Sportjugend und Deutschem Bundesjugendring berichtet. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Parallel zum Jubiläum des Deutschen Bundesjugendrings und der anschließenden Vollversammlung in Berlin findet nämlich auch die Vollversammlung der Deutschen Sportjugend statt, allerdings in Hamburg. Da bin ich dann als Delegierte für die Sportjugend NRW am Start. Und leider wurde ich auch gar nicht eingeladen zum Festakt des DBJR, obwohl ich den Deutschen Bundesjugendring immer noch nach außen in einem Gremium der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz vertrete. Ich kann es total verstehen. Es geht ja auch immer um Kapazitätsfragen bei solchen Gästelisten. Aber ich bin mir sicher, es wird eine tolle Party und wir werden sicher Grüße aus Hamburg vom Sport nach Berlin zum Deutschen Bundesjugendring schicken.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, boah, mein Verband oder meine Organisation, die feiert demnächst auch Jubiläum, dann könnt ihr in unserer Podcast-Folge vorkommen, auch wenn das keine 70 oder 75 Jahre sind, da reichen auch kleinere Zahlen oder noch größere. Ja, meldet euch bei uns und wir nehmen das gerne in unsere nächste oder auch übernächste Podcast-Folge auf.
Wir haben dann immer so eine Rubrik, so mit Geburtstagsgrüßen oder Jubiläumsgrüßen. Da habe ich richtig Bock drauf.
Aber wenn man damit einmal anfängt.
Ja, wir sind ja viele. Also, weiß ich nicht. Ich kann mir das total gut vorstellen. Die katholische Jugend hinter Posemuckel grüßt zum 46. Jubiläum. Also, vielleicht einigen wir uns drauf. Runde, so übliche Jubiläen.
Was ist denn üblich? Ah, das ist auch eine spannende Frage. Ist auch 15 schon rund?
Fünfer Schritte. So, okay. Damit kann ich gut. Okay. Also wie ihr merkt, es ist einfach gerade total viel los, diese Jubiläen und diese Studien. Und die Frage ist ja übrigens, Jendrik, auch immer, wo kommen die nachher zusammen? Also wo reden wir über was und wer kriegt eigentlich was mit davon, wie die Jugendarbeit, nämlich in Form der Verbände im Deutschen Bundesjugendring, als auch in der Deutschen Sportjugend, dann auch wirklich an diesen Themen ganz praktisch dran sind und nicht nur immer groß lamentiert wird in den Schlagzeilen, oh mein Gott, was können wir machen für Kinder und Jugendliche? Und ich denke so, ja, puh, also wir wissen da auch schon ganz schön viel. Insofern, Titel dieser Folge, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem, wir sind schon dran. Ja, zum Ende dieser Folge, noch gar nicht ganz das Ende, weil Jendrik, es obliegt ja immer dir, das echte Ende einzuläuten, aber ich will noch so eine Schlagzeile der Woche oder eine Schlagzeile der Wochen mit euch teilen, weil wie gesagt, alle reden gerade über junge Leute und da ist auch ganz schön viel Blödsinn dabei, wenn ich das sagen darf. Und ich habe es gerade gesagt, ich bin viel für den Sport unterwegs und worüber viele SportlerInnen, aber auch PolitikerInnen, unter anderem auch von der CDU, da war jetzt Sportkongress, da ging es auch wiederum sprechen, die Bundesjugendspiele, das fördert nicht mehr den Wettbewerb, die Bundesjugend, also großer Mythos, die Bundesjugendspiele seien abgeschafft worden, da seien die Urkunden abgeschafft worden, da ging es gar nicht mehr um Leistung und Wettbewerb und das macht Kinder zu Weicheiern und kein Wunder, dass wir bei Olympia so wenige Medaillen bekommen und kein Wunder, dass die Gen Z nicht mehr in den Wettbewerb, also ganz, ganz viele ganz komische Annahmen darüber, was Bundesjugendspiele mit dieser Jugend von heute zu tun haben. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr hören, denn es sind Mythen. Es gibt weiterhin die Bundesjugendspiele. Es gibt auch weiterhin Ehrensieger- und Teilnehmerurkunden in allen Formaten. Es bleibt ein schulsportlicher Wettbewerb. Es nehmen übrigens auch gar nicht alle Schulen daran teil. Also immer zu tun, als sei das irgendwie eine Pflichtaufgabe der Schulen, stimmt ja auch nicht. Sind etwa nur 30% der Schulen, die daran teilnehmen. Und also ich würde gerne da auch mal, und da bin ich ganz nah auch an Julia Schneider von der Deutschen Turnjugend, zu sagen, okay, lass uns da mal noch ein bisschen realistischer drauf gucken. Geht es vielleicht auch um ein Sportfördersystem, das nicht besonders attraktiv ist? Wie sind Bundesjugendspiele gestaltet? Also Jendrik, für mich waren die Bundesjugendspiele damals der absolute Horror, weil das ist, also Leichtathletik ist keine der Sportarten, in denen ich damals richtig gut war. Also das spielte nicht so die Rolle. Ich war eine sehr, sehr gute Schwimmerin. Ich war auch im Leistungsschwimmen, aber auf diesen roten Bahnen, das ist heute noch der Horror, wenn ich nur drüber nachdenken muss, dass wir einen Diskurs in Deutschland dann von Franzi van Almsick und weiß der Kuckuck wem irgendwie befeuert und befördert darüber führen, ob das unsere Jugend verweichlicht, dass sie sich nicht mehr quälen müssen auf so blöden roten Bahnen. Also ganz ehrlich, das halte ich für adultistisch und das nimmt auch die Talente junger Menschen gar nicht in den Blick, worum es eigentlich geht. Also da könnte ich mich aufregen. Also und gar nicht so sehr irgendwie, weil ich für den Sport tätig bin, sondern weil ich denke, diese Vorurteile, wenn die weiterhin auch innerhalb der CDU und auch in anderen Parteien kolportiert werden, damit tun wir jungen Menschen keinen Gefallen. Weitsprung, Hochsprung, Laufen, Dinge werfen, das zeichnet einen nachher nicht als Führungskraft in einem Unternehmen aus. Tut mir schrecklich leid. Also blöd, das ist meine Schlagzeile, mein Aufreger der Woche.
Ja, ich könnte ganz viele Sachen zu den Bundesjugendspielen noch dazulegen und mit meinen persönlichen Erinnerungen. Ich habe es immerhin bis zur Siegerurkunde immer geschafft. Ja, das war so, das war schon, mehr ging eigentlich so gar nicht. Man war immer davor dann keine Teilnehmerurkunde. Das war ja damals auch noch nicht gegendert, ja. zu bekommen. Aber sonst verbinde ich damit keine richtigen Gefühle, ehrlich gesagt. Es war mir immer schon irgendwie egal. So, man hat es halt irgendwie so mitgemacht. Spannend auf jeden Fall. Meine Schlagzeile der Woche ist, dass es wieder ein Jugendwort gibt. Ein Jugendwort des Jahres 2024. Das wird ja immer gekürt vom Langenscheid Verlag und hat es dies Jahr auch wieder gegeben. Und wir haben natürlich als erstes mal geschaut, ist denn eigentlich Susanne Daubner aus der Rente zurückgeholt worden und hat dieses Wort hier präsentiert? Und das ist natürlich passiert. Und wir hören jetzt einfach mal rein.
Hier kommt nun das Jugendwort 2024. Es lautet Aura. Aura beschreibt die persönliche Ausstrahlung. Beispiel, ich wurde einfach von einer KI ersetzt. Minus 5000 Aura.
Ja, Wahnsinn. Also ich mag es einfach, ihre Stimme und wie sie sich da selber auch immer so ein bisschen aufs Korn nimmt bei der ganzen Sache. Dass es in der Tagesschau auch gebracht wird und so weiter. Ich glaube, sie ist mit die bekannteste Sprecherin bei jungen Menschen. Auch deswegen, wir müssen es hier viel öfter einbringen, Anna, weil das ist ja auch richtig cringe.
Ne? Also, noch so ein Jugendwort.
Noch so ein Jugendwort. Goofy, Goofy war es ja letztes Jahr, da haben wir es in unseren Reel eingebracht.
Stimmt.
Und jetzt minus 5000 Aura. Ja, ich hoffe nicht, dass die nächsten Wochen und die Schlusskurve jetzt zu so viel fehlender Aura führen. Wir kommen zu der Frage, was liegt denn eigentlich an? Und wenn ihr das heute hört, an dem Montag, dann habe ich Urlaub. Woche.
Yay.
Eine Woche. Ich hoffe mal, dass es klappt, weil danach die Woche ist eine Tagung auf Borkum. Aber ich gebe mir alle Mühe und darauf freue ich mich riesig und deswegen teile ich jetzt auch einfach nicht mehr, weil ich möchte, dass in dieser Woche einfach Urlaub ist. Ich habe bisher noch keinen Termin, außer dass Dortmund gegen Real Madrid spielt und ich das gerne gucken möchte. Ist das nicht schön?
Das ist wunderschön und ich wünsche mir ja auch, dass du dich auch daran hältst, nicht noch mehr zu machen, denn auch eine Realität der Jugendarbeit ist die Selbstausbeutung, dass wir ganz, ganz schlecht Urlaub machen können, weil wir irgendwie immer da sind. Insofern wünsche ich dir jetzt schon einen schönen Urlaub, wünsche ich mir es wirklich. Ich sage es einmal, ja, Dortmund soll gewinnen, dann geht's
Danke.
Dir gut. Also Danke. Nicht, weil ich ein Interesse an Borussia Dortmund habe, sondern weil ich ein Interesse daran habe, dass es dir gut geht. Genau, und Borkum, da warst du ja auch im Sommer, bin ich ja gespannt, was du berichtest. Ich habe es ja schon gesagt, ich fahre nach Hamburg zur Vollversammlung der Deutschen Sportjugend. Dann bin ich in Münster beim Treffen der Fach- und Servicestellen für Kinder- und Jugendbeteiligung. dann bin ich im Internet bei einer Bildungsreihe der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente zu meinem Lieblingsthema Lobby bei Politik. Das wird ja 2025 auch für Jugendarbeit, Familienarbeit und so weiter ein riesiges Thema, denn es stehen Kommunalwahlen in NRW an, aber eben auch Bundestagswahlen. Und Jendrik, also ich würde ja mal sagen, vorbereitet sind wir so sehr, sehr unterschiedlich in dieser Szene, um wirklich gute politische Interessenvertretung zielgerecht und nicht mit der Gießkanne zu machen. Das wird, glaube ich, auch mein Arbeitsthema als selbstständige Beraterin nächstes Jahr. Genau, da will ich auf jeden Fall dranbleiben.
Ich glaube, die Wahl wird uns auch noch in einigen Folgen auf dem Weg nächstes Jahr beschäftigen. Und die nächste Folge kommt am 4.11.2024. Da bin ich noch auf Borkum. Also Anna, wir werden gleich mal nach Aufnahmetermin schauen, wie das Ganze wird. Ich freue mich sehr darauf, was wir da für ein Thema haben. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram. Schaut in die Shownotes. Da haben wir euch die Schlagzeilen und alles andere verlinkt. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss.